tot.
Ist das der Tod?
Richtig. Eine der vielen Bedeutungen des Stundenglases ist also der Tod. Der Tod ist sogar nach der Zeit die zweitwichtigste Bedeutung.
Wissen Sie, was mir aufgefallen ist, Vater Coram? Die Nadel hat das Zifferblatt einmal umrundet und beim zweiten Mal ist sie genau an dieser Stelle stehen geblieben. Beim ersten Mal hat sie so komisch gezuckt, beim zweiten Mal ist sie stehen geblieben. Heißt das, die zweite Bedeutung ist gemeint?
Wahrscheinlich. Welche Frage stellst du denn gerade, Lyra?
Ich überlege... Sie stockte überrascht, als sie merkte, dass sie tatsächlich unbewusst eine Frage gestellt hatte. Ich habe eigentlich nur drei Bilder verknüpft, weil, wissen Sie, ich habe an Mr. Reuter gedacht und ich habe die Symbole Schlange, Tiegel und Bienenstock verknüpft, um zu fragen, wie er mit der Spionage vorankommt und warum ausgerechnet diese drei Symbole? Weil ich dachte, dass ein Spion listig sein muss wie eine Schlange und der Schmelztiegel könnte das Wissen bedeuten, das man aus den Dingen herauszieht. Und der Bienenstock den Fleiß, weil Bienen immer so fleißig sind, aus Fleiß und Klugheit entsteht Wissen, ja, und darin besteht doch die Aufgabe des Spions. Also habe ich die Zeiger auf diese Bilder gestellt und in Gedanken diese Frage gestellt, und dann blieb die Nadel beim Tod stehen. Glauben Sie, dass es wirklich so funktioniert, Vater Coram?
Es funktioniert bestimmt, Lyra. Wir wissen nur nicht, ob wir es richtig lesen, denn das ist eine Kunst für sich. Ich frage mich, bevor er ausreden konnte, ertönte ein dringendes Klopfen an der Tür und ein junger Ägypter trat ein.
Verzeihung, Vater Coram, gerade ist Jacob Hausmann zurückgekehrt. Er ist schwer verletzt.
Er hat Benjamin de Reuter begleitet, sagte Vater Coram.
Was ist passiert?
Er spricht nicht, antwortete der junge Mann. Kommt am besten sofort mit Vater Coram, denn er wird nicht mehr lange durchhalten. Er hat innere Blutungen. Vater Coram und Lyra wechselten einen bestürzten und zugleich erstaunten Blick, und im nächsten Augenblick humpelte Vater Coram so schnell er konnte auf seinen Krücken hinaus. Sein Dämon ging voraus. Lyra hüpfte ungeduldig neben ihm her. Der junge Mann führte sie zu einem Boot, das am Zuckerrübensteg verteut lag. Eine Frau in roter Flanellschürze hielt ihnen die Tür auf. Sie sah Lyra misstrauisch an, und als Vater Coram das merkte, sagte er beschwichtigend, »Es ist wichtig, dass das Mädchen hört, was Jacob zu sagen hat.« Daraufhin trat die Frau zurück und ließ sie herein. Ihr Dämon, ein Eichhörnchen, hockte stumm auf einer hölzernen Standuhr. In einer Koje lag unter einer Flickendecke ein Mann mit bleichem, schweißüberströmtem Gesicht und glasigen Augen.
»Ich habe nach dem Arzt geschickt, Vater Coram«, sagte die Frau mit bebender Stimme. »Bitte regt ihn nicht auf. Er hat furchtbare Schmerzen. Sie haben ihn eben erst von Peter Hawkers Boot gebracht.«
»Wo ist Peter jetzt?«
»Er macht gerade das Boot fest. Er hat gesagt, ich soll euch rufen lassen.«
»Das war völlig richtig.«
Vater Coram wandte sich dem Verletzten zu.
»Jacob, hörst du mich?«
Jacob verdrehte die Augen, um Vater Coram anzublicken, der einen halben Meter entfernt auf der gegenüberliegenden Koje saß.
»Guten Tag, Vater Coram.«
Lara sah seinen Dämon an, ein Frettchen, das reglos neben seinem Kopf lag. Es hatte sich zusammengerollt, schlief aber nicht, denn seine Augen waren offen und genauso glasig wie die von Jacob.
»Was ist geschehen?« fragte Vater Coram.
»Benjamin ist tot. Er ist tot und Gerard gefangen.«
Jacobs Stimme klang heiser und er atmete nur noch schwach. Als er stockte, streckte sich sein Dämon unter Schmerzen aus und leckte seine Wange. Nachdem er so wieder etwas zu Kräften gekommen war, konnte er fortfahren.
»Wir drangen heimlich ins Ministerium für Theologie ein, denn Benjamin hatte von einem der Gobbler, die wir erwischten, erfahren, dass dort ihr Hauptquartier ist, aus dem sie die Befehle empfangen,